Ich oute mich, Chris. So das Thema Stressmanagement, das stand bis vor 10 Jahren bei mir nicht zur Debatte. Im Gegenteil. Also mir ging es wahrscheinlich so wie vielen. Stress ist, gerade wenn man männlich ist, ist ja fast wie ein Prädikat. Man ist wichtig, man hat keine Zeit. Und mit Anfang 50 habe ich tatsächlich gemerkt, das geht so nicht mehr. Ich habe ja fast 20 Jahre in der Ernährungsforschung gearbeitet, im Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, so der Olymp der deutschen Ernährungsforschung, wo wir Ernährung zur Prävention auch beforscht haben. Es war eine Frau, so Mitte 40. Dann guckt sie mich an und sagt, warum soll ich denn meinen Lebensstil ändern, um etwas vorzubeugen, was ich ja vielleicht gar nicht bekomme. Das ist tatsächlich die harte Nuss, die wir in der Primärprävention auch zu knacken haben, Menschen auch den Wert der Gesundheit deutlich zu machen in einer Lebensphase, wenn Gesundheit normal ist und nicht erst, wenn sie weg ist.
Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Heute habe ich den Molekularbiologen, Ernährungswissenschaftler und Toxikologen Dr. Stefan Barth zu Gast. Und mit ihm habe ich ein wirklich sehr detailliertes Gespräch darüber geführt, welchen riesigen Einfluss die Mitochondrien auf unser Auf und Ab des Lebens haben. Denn wir alle wissen, dass Stress gerade chronischer Stress schlecht ist. Wir wissen, dass Bewegungsmangel schlecht ist, dass die falsche Ernährung schlecht ist etc. Aber was das wirklich auf zellulärer Ebene mit unseren Mitochondrien macht und welche nachhaltigen Auswirkungen das hat, das wissen die wenigsten. Und genau darum geht es heute. Es ist keine Vorlesung in Medizin geworden, sondern eine sehr anschauliche Verdeutlichung, was so klassische Lebensstilentscheidungen mit unserem Energielevel und unserer langfristigen Gesundheit machen. Und Stefan ist sehr exzellent darin, nicht nur die Dinge zu erklären, sondern auch konkrete Handlungsanleitungen zu geben. Er hat das Ganze auch in einem sehr schönen Buch zusammengefasst, die heimlichen Heldinnen des Stoffwechsels. Und genau da werden wir in diesem Gespräch reingehen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Dr. Stefan Barth. Stefan, ich bin ein großer Freund deiner Kommunikation, deines Newsletters, deiner LinkedIn-Artikel etc. Und wenn man die bis zu Ende liest, was ich immer tue, weil einfach wahnsinnig viel Mehrwert drin steckt, dann ist immer eine Abschiedszeile, die heißt, bleib neugierig. Und dieses neugierig ist das Neu in großen Buchstaben, dann ein Bindestrich und gierig, was mich erstmalig auch auf die Wortbedeutung gebracht hat, also die Gier nach Neuem zu behalten. Was verbindest du mit diesem Begriff und warum ist er für uns Menschen sehr, sehr wichtig?
Erstmal danke, Chris, dass dir das so aufgefallen ist. Ich habe mir da tatsächlich anfänglich sehr viel Gedanken gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich brauche so einen Abbinder im Anschluss an den Content, den ich in LinkedIn auf Litfaßsäule Größe, also Respekt, dass du da immer bis zum Ende liest, platziere. Lernen ist tatsächlich etwas, was wie eine Leitmelodie auch mein Leben kennzeichnet. Nicht nur im Business-Bereich, sondern tatsächlich auch im Persönlichen, im Privaten. Und Hauptantreiber fürs Lernen ist die Neugier. Und mir ist es viele Jahre so gegangen wie dir. Naja, neugierig, Kinder sind neugierig, ich habe 3 Kinder. Sehe das bei Ihnen auch immer sehr gerne, wenn Sie Fragen neugierig sind. Das ist so etwas lapidar mittlerweile vom Begriff. Und dieser Kniff, das neu groß zu schreiben und mit einem Bindestrich gegen das gierig nicht abzutrennen, sondern mit dem Bindestrich zu verbinden, das signalisiert wirklich das, was ich dann auch dem Leser wünsche, nämlich neugierig zu bleiben, weil nicht nur die Wissenschaft nicht stehen bleibt, sondern das Leben auch immer weitergeht und da Neugierde ein sehr positiver Motivator auch ist.
Jetzt verstehen wir, warum es für dich wichtig ist, aber es gibt ja auch genug Studien und Wissenschaften, die zeigen, dass es auch für die menschliche Entwicklung, für Longevity, für Gesundheit etc. insgesamt wichtig ist, auch neugierig zu bleiben. Was riskieren Menschen, Stefan, wenn sie der Neugierde irgendwann den Rücken kehren und sagen, ich habe ausgelernt, das Neue ist mir zu anstrengend? Was riskiert man denn mit so einem Mindset?
Ich würde das gar nicht so polarisieren. Also in dem Sinne, Neugierde ist jetzt gut und der einzig wahre Motivator. Und wenn dir das fehlt, dann ist es schlecht. Sondern es ist auch so ein bisschen Teil meiner Haltung. Ich spreche jetzt bewusst von mir, nach vorne zu gucken. Positiv, nicht toxisch positiv, aber realistisch positiv auch in die Zukunft zu gucken. Und da gehört die Dynamik des Lernens einfach dazu. Mhm. Und ich denke, das kann ich, wenn ich so den Schulterblick auf die letzten Jahrzehnte, wie ich gearbeitet, gelebt habe, für mich wirklich als sehr positiv, als Teil meiner Haltung wahrnehmen, diese Neugierde tatsächlich gelebt zu haben und nicht nur im Anschluss an meinen LinkedIn-Post, so wie Nachrichtensprecher, die haben ja meistens dann auch nochmal so einen Spruch, nicht so lapidar, sondern weil es wirklich etwas ist, was ich sehr positiv in meinem Leben gespürt habe und das auch gerne multipliziere und weitergeben möchte. Noch die zweite Antwort auf deine Frage, tief in die Neurophysiologie geguckt. Ich habe ja ein paar Jahre auch die exklusive Rolle in einem Max-Planck-Institut haben dürfen, wirklich neurophysiologisch tief ins Gehirn reinschauen zu können. Und es gibt den Mechanismus oder den Prozess der Neuroplastizität. Die Wissenschaft war bis vor 20, 25 Jahren sich ziemlich einig. Kurz nach der Geburt ist das Thema erledigt. Die Dynamiken im Gehirn, die sind dann abgeschlossen und danach wird nur noch verwaltet. So ist es offensichtlich nicht, sondern es ist eine große Dynamik praktisch über das gesamte Leben möglich. Und ein Treiber für diese Neuroplastizität ist, Neues zu lernen. Nicht nur Futter für den Kopf, sondern auch in den Chor zu gehen, neue Gospel zu lernen, neue Menschen kennenlernen, was ja auch eine Neugierde Menschen gegenüber widerspiegelt. Das alles führt dazu, dass sich neue Kontaktstellen zwischen unseren Nervenzellen auch bilden können und dass das Gehirn auch in einer Dynamik bleibt. Und das ist sicher etwas, und da hast du recht, das würde ich als Mensch nicht riskieren, diesen Prozess nicht mehr in meinem Kopf stattfinden zu lassen. Und das ist etwas, was mit Sicherheit auch in Richtung Krankheitsrisiko, und da gibt es ja einige mentale Beschwerden, auch Erkrankungen, vorbeugen kann. Und wenn dieser positive Motivator praktisch wie der Wirkstoff wirkt, Neugierde in die Pille gepackt sozusagen, wenn das eine Haltung ist, die sogar Risikoreduktion macht, umso besser. Und das ist dann tatsächlich etwas, was ich nicht so einfach riskieren würde, sondern die Neugierde tatsächlich weiter leben möchte.
Du hast gerade Neuroplastizität angesprochen, ein Thema, was wir auch immer mal wieder hier thematisieren, aber ich beobachte gerade einen Trend auf Social Media und zwar, dass Menschen sich dabei filmen, posten, um zum Beispiel mit der linken statt der rechten Hand die Zähne zu putzen oder irgendetwas anders zu machen mit der Begründung, das tut meinem Gehirn gut. Ich sehe dann andere eher aus der wissenschaftlichen Ecke, die sagen, mit irgendeinem unnötigen Quatsch die Neuroplastizität zu trainieren, verschwendet eigentlich nur wertvolle Ressourcen und Kapazität, damit nicht das Wichtige gemacht werden kann. Ja. Wie guckst du da drauf? Sollten wir, egal für was, diese Funktionalität gerne regelmäßig triggern oder macht es nur Sinn, es für die wirklich sinnvollen Dinge zu tun?
Optimal ist es natürlich, also nicht nur für die Neuroplastizität, sondern überhaupt für Prävention, wenn etwas mit einer gewissen Leichtigkeit gut integriert im Alltag mitschwingt. Mhm. Und mein Alltag ebenso menschengerecht, artgerecht im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich ist, dass automatisch durch die Vielseitigkeit meines Alltags Neuroplastizität unterstützt wird. Mhm. Und mittlerweile, und das stimmt, Chris, was du beobachtet hast, ich bin außer in LinkedIn nicht so in Social Media unterwegs, aber ich sehe es auch in anderen Arbeitswelten, habe ich den Eindruck, dass viele das Gefühl haben, der Alltag verarmt und um praktisch zu kompensieren, muss ich etwas bewusst als Übung machen. Das möchte ich jetzt gar nicht verurteilen. Das ist sicherlich eine Reaktion, die eine gewisse Selbstreflexion auch beinhaltet. Die Menschen erkennen ja schon, dass irgendwo da was schiefläuft oder sie fühlen sich auch unwohl und greifen was auf im Internet, wo sie denken, oh ja, da kann ich was kompensieren, was mir auf der anderen Seite, auf der Soll-Seite eben fehlt. Und das ist völlig legitim. Ideal wäre es natürlich, wenn der Alltag, was aber absurd ist in den modernen Arbeitswelten, das immer zu realisieren. Mhm. Wenn der Alltag tatsächlich so vielseitig ist, dass die Neuroplastizität durch den Alltag halt schon unterstützt wird.
Okay.
Auf der anderen Seite macht man sich so ein Thema natürlich auch besser bewusst, wenn es solche Hypes auch gibt. Mhm. Weil da kommen wir vielleicht im Lauf des Gespräches noch zu. Wissenschaft hat ein Transferproblem. Es gibt viel Erkenntnisse im Rahmen der Wissenschaft. In diesem berühmten Elfenbeinturm gibt es viel wissenschaftliche Evidenz, was aber unglaublich sperrig ist und wo es eben Wörterbücher, Übersetzer geben muss, die Wissenschaft verstehen und es auch verstehen, das in guten Worten rüberzubringen, emotional auch zu verfangen. Und das ist etwas, was es braucht. Und wenn solche Hypes dazu führen, dass ein sperriges Thema wie Neuroplastizität auf einmal greifbar wird und die Menschen auch merken, hey, das, was wir so im Leben anstellen, das sind ja Werkzeuge, wo wir praktisch wie Stellschrauben in unserem Organismus, sogar im Gehirn proaktiv auch Einfluss nehmen können, ist das eine gute Entwicklung. Mhm. Und das sind so Impulse, wo ich mir viel mehr natürlich auch wünschen würde, dass da Kollegen auch aus der Forschung, aus der Wissenschaft viel mehr auch auf die Bühne gehen und diese Sprache, die Emotionalisierung auch lernen, nicht zu verzerren, natürlich, aber die Erkenntnisse auch tatsächlich in die Öffentlichkeit zu bringen.
Absolut. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, Das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Und damit hast du mit deinem neuen Buch, Die heimlichen Heldinnen des Stoffwechsels, einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Und das sage ich nicht, weil du vor mir sitzt. Ich durfte es vorab lesen und bin wirklich begeistert. Wie du weißt, habe ich da auch eine gewisse Vorkenntnis und hat großen Spaß gemacht. Werden wir gleich einiges zu lernen. Vorher, und das ist üblich hier im Auf- und Ab-Podcast, wollen wir aber noch den Gast ein bisschen besser verstehen, wie es dazu kam, dass du zum Beispiel dieses Buch geschrieben hast. Was würdest du sagen, Stefan, ist das früheste Ereignis in deinem Leben, dass die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das ist eine gute Frage, Chris. Ich würde tatsächlich sagen, die Prägung sowieso aus meiner Familie. Ich lieb meine Eltern, bin auch froh, dass es die nach wie vor gibt. Mit Mitte 80 bin da sehr dankbar. Mein Hero in der frühen Kindheit war sicherlich mein Großvater. Und Bundesbahnbeamter, da sollte man nicht denken, dass der so rechts und links von den Gleisen auch unterwegs ist. Ich möchte jetzt hier keine Vorurteile bedienen, aber bei ihm war es so, er war sehr tief in der Natur. Und vielleicht war es ein Ausgleich zu seinem Beamtenjob. Und ich kann mich da, und das müssen Spaziergänge gewesen sein, da war ich vielleicht 5 oder 6 mit meinem Bruder irgendwo in Wuppertal-Elberfeld im Stadtwald unterwegs. Und mein Großvater hat uns wirklich sehr spielerisch die Vögel, die wir gehört haben, hat uns erklärt, welche Pflanzen wo wachsen, warum auf einer Seite der Baumstamm immer grün ist und auf der anderen Seite nie Moos hat, hat uns so die Geheimnisse in die Natur, in unserer direkten Umgebung erklärt. Und das ist sicherlich, ohne dass mir das natürlich damals bewusst war, eine Prägung gewesen, die meine ganzheitliche Sichtweise jetzt im professionellen Bereich auf Gesundheit sicherlich geprägt hat. In dem Sinne, dass ich mir sehr früh bewusst war, dass wir natürlich Menschen sind und irgendwo auch eine exklusive Position hier auf dem Planeten natürlich haben, aber Teil eines Ökosystems einfach sind. Und diese Neugier, mehr zu erfahren, mehr Geheimnisse auch zu erfahren, hat sicherlich mein Großvater durch diese kleinen alltäglichen Geschichten und Wecken der Faszination für die Natur in mir geweckt. Das war eine Phase der Kindheit, nicht ein Chaka-Moment, aber sicherlich sehr prägend und hat sich wie eine Leitmelodie auch durch mein Leben sicherlich gezogen.
Ich muss gerade an ein Zitat, was regelmäßige Hörerinnen und Hörer schon kennen, aber ich sage es mir auch immer wieder bewusst und ich sehe euch da gerade im Wald und das Zitat geht oder die Aussage, man kann entweder über alles staunen oder über gar nichts. Und es bringt es so auf den Punkt, weil man kann durchs Leben gehen und sagen, alles ist völlig normal. So, und alles irgendwie, oder man kann für, wir hatten es hier mit einem anderen Gast, für einen Tropfen, der runterfällt und wo das Licht in dem Tropfen gerade von der Sonne bricht, was für eine physikalische Faszination da stattfindet. Und so sehe ich euch und so erlebe ich dich jetzt auch, dass du dir das bewahrt hast bis ins jetzt mittelhohe Erwachsenenalter, dass eben die vermeintlich normalen Dinge wirklich auch eine Faszination auslösen können.
Genau, ja.
Im Auf- und Ab-Podcast sprechen wir auch über die Höhen, aber auch über die Krisen, über die Tiefen der Menschen. Und wenn man in dein Buch reinliest, dann startet es mit einer deiner größten Lebenskrisen, wie ich glaube, im Alter von 19 Jahren, wo du auf dem OP-Tisch liegst und am eigenen Leib erfährst, beziehungsweise nach der Narkose dann gesagt bekommst, wie kraftvoll unsere Biologie sein kann, wenn sie aus der Balance gerät. Ja. Und ich möchte es jetzt gar nicht zitieren, sondern wenn es für dich okay ist, wenn du uns mal in diesen Moment nehmen kannst, was da damals im Alter von 19 bei einer eigentlich Routine-OP bei dir passiert ist und wie das dann auch dazu geführt hat, weil das finde ich immer faszinierend. Oft entstehen ja in den tiefsten Krisen wirklich neue Perspektiven, neue Ansichten, neue Superpowers. Ich glaube, du würdest nicht in diesem Beruf sein und es gäbe dieses Buch nicht, wenn du damals dieses Erlebnis nicht gehabt hättest.
Das ist mit Sicherheit eine Schlüsselsituation für mich persönlich, für eine Weichenstellung auch in meinem Leben gewesen. Mit 19 macht man sich Gedanken über alles Mögliche im Leben, nicht um seine Gesundheit. Und ich Und erst recht nicht über den Tod. Ich habe Basketball gespielt, leidenschaftlich, auch gar nicht schlecht. In der Nähe von Hagen bin ich groß geworden, große Basketball-Hochburg. Mhm. So mit den alten Hagener Haudegen haben wir uns dann immer dann duelliert in den Matches. Hatte einen Bänderriss, musste operiert werden. Absolut trivial. Die Ärzte waren entspannt, ich war entspannt. Erst recht, weil ich damals bei der Bundeswehr war und dachte, naja, dann bin ich jetzt mal so 3 Wochen.
Die Zeit läuft.
Genau, 3 Wochen im Krankenhaus. Also Stimmung war gut. Und es hat sich herausgestellt während der OP, dass mein Stoffwechsel und dieser sehr seltene Stoffwechseldefekt nennt sich maligne Hyperthermie, dass mein Stoffwechsel sehr extrem auf einen Muskelrelaxanz reagiert.
Also ein Entspannungsmittel, genau, was man in der Narkose bekommt.
Ja, damit das Bein entspannt ist und der Chirurg da selbst sehr entspannt das Band wieder flicken kann. Und maligne Hyperthermie ist ein kleiner Defekt in einem Calciumkanal, also wirklich ziemlich trivial hört sich das an. Wenn dieser Trigger, dieses Relaxanz dann in den Körper gelangt, ist die Reaktion extrem. Das heißt, die Körpertemperatur schnellt in die Höhe. Der gesamte Kreislauf kollabiert oder steht kurz vor dem Kollaps, wenn nicht schnell interveniert wird. Es gibt glücklicherweise so eine Art Antidot, ein Gegenmittel. Und die Narkoseärztin hat glücklicherweise sehr schnell reagiert. Sie musste ja erstmal erkennen, hey, was ist das? Also es gibt roundabout 1 aus 100.000 Menschen, die diesen Webfehler im Stoffwechsel haben. Ich habe den. Sie musste das erkennen und musste dann das richtige Antidot auch erwischen und es mir schnell geben. Und das hat auch stattgefunden. Es hat mich natürlich damals nachdenklich gemacht, als es so langsam, die Ärzte waren auch ziemlich durch. Aber die haben es mir dann über die Wochen danach dann auch erklärt. Und seitdem habe ich auch ein Kärtchen bei mir, dass dieses Succinylcholin eben nicht mehr in meinen Körper kommt und insofern dieser Stoffwechselwebfehler bei mir dann auch keinen Stress macht, solange wie ich eben diesen Stressor, diesen Trigger raushalte. Und hat mir damals schon gezeigt, wie fragil unser Organismus auch ist. Und das ist natürlich für einen 19-Jährigen, der voll im Saft steht, schon eine Situation, die in einem krassen Gegensatz zu der Lebensphase auch steht, weil diese Fragilität, die erlebt man ja eher so im letzten Drittel des Lebens. Und sicherlich hat mich das schon damals nicht nur nachdenklich gemacht, sondern im positiven Sinne erst recht die Neugierde auch geweckt, einfach mehr zu erfahren und dieses Wunderwerk Organismus einfach besser kennenzulernen. Mhm. Und insofern, ich habe mich ein bisschen schwer getan, Chris, sage ich hier auch unter uns, diese Geschichte, die nicht viele Menschen aus meinem Umfeld, aus meiner Familie, natürlich meine Kinder, weil da auch ein Erbgang ist, die müssen das wissen, die das vorher schon wussten, aber es hat einfach gepasst. Und ich bin niemand, der nach Sensationen schreit, aber weil es eben passt, weil dieser Webfehler im Stoffwechsel ist ja im Buch tatsächlich auch ein Grundelement. Und insofern ist das aus einer persönlichen Betroffenheit heraus wirklich zu zeigen, ich verstehe, nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch aus einer persönlichen Erfahrung, worüber ich hier schreibe. Mhm. Und insofern ist das jetzt die Geschichte, die mit den heimlichen Heldinnen verknüpft ist. Mhm.
Ja, vielen Dank fürs Teilen und für den Mut. Ich weiß selber, wie es Überwindung kostet, auch ein paar so Schattenseiten zu teilen. Aber ich bin mir sicher, dass du dadurch Menschen zum einen inspirierst, auch über ihre eigenen vermeintlichen Mankos vielleicht mit jemandem sprechen. Muss nicht in der Öffentlichkeit in einem Buch sein, aber vielleicht mit einem guten Freund und dadurch auch Entlastung zu erfahren und auch einfach auf so einen Fakt hinzuweisen. Also viele wissen das vielleicht gar nicht, dass man sowas auch haben kann. Also ich kannte Allergien oder sowas, aber sowas fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Lass uns mal tiefer in dein Buch einsteigen, was jetzt nicht auf die 1 von 100.000 bezogen ist, sondern auf die 999 beziehungsweise 99.999. Und du hast es bewusst über die Mitochondrien geschrieben. Werde ich dich gleich auch fragen, warum die so eine herausragende Stellung aus deiner Sicht haben. Viele Menschen haben diesen Begriff schon mal gehört. Manche kennen auch das Bildchen, sieht aus wie so eine kleine süße Erdnuss oder sowas, sieht man häufig und wissen auch, dass da zelluläre Energie produziert wird. Manche wissen vielleicht sogar die Abkürzung ATP, Adenosintriphosphat, vor allem hier Menschen, die diesen Podcast auch hören. Was ist aber deine Erfahrung, was noch die allerwenigsten über diese Mitochondrien wissen?
Oh, das wird jetzt länger dauern, Chris. Weil tatsächlich ist meine Erfahrung und ich war tatsächlich in einem Gründerteam von einem Corporate Startup vor einigen Jahren, wo die mitochondriale Gesundheit auch ein Kernelement des Geschäftsmodells war. Wir hatten physische und digitale Gesundheitslösungen oder Anteile in einer Gesundheitslösung. Wir haben viel Marktforschung auch gemacht und ich war negativ überrascht oder besser gesagt erschreckt, wie wenig handverlesene Verbraucher mit dem Begriff Mitochondrium tatsächlich anfangen können. Und da ist dieses Bild der Bohne tatsächlich dann schon fast das Ende der Fahnenstange bei vielen gewesen. Und die meisten haben sich sogar gescheut, dieses Wort auszusprechen, In meinem Buch schreibe ich es auch irgendwo, dass das nie so über den Status des Zungenbrechers hinausgewachsen ist. Und dieses Bild der Bohne ist übrigens ein Mythos. Also da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen kitzeln oder dran ansetzen. Aus der Zeit, als die Mikroskopie noch nicht so weit war, vitale Präparate, lebende Zellen in Funktion, in Bewegung sich anschauen zu können. Und das musst du dir so vorstellen wie ein Gartenschlauch, der irgendwo so gewuselt liegt. Und für das Mikroskop wird ja ein Schnitt dann durch das Präparat gemacht und dann wird praktisch an unterschiedlichen Stellen dieser Gartenschlauch durchgeschnitten. Und wie sieht dann der Schnitt aus im Querschnitt? Wie eine Bohne. Mittlerweile ist die Mikroskopie so weit, dass man sich nicht nur lebende Zellen anschauen kann, sondern sehr selektiv über spezielle Fluoreszenzfarbstoffe einzelne Komponenten in den Zellen auch färben kann, markieren kann, auch die Mitochondrien natürlich. Und das Tolle ist, sie sind keine Bohnen und sie sind nicht unbeweglich. Sie bewegen sich, sie bauen ein großes Netzwerk in den Zellen und das ist... Jetzt komme ich so auf den Punkt vom Beginn, Neuroplastizität wieder zurück. Gerade in Nervenzellen auch extrem wichtig, dass die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, machen noch viel, viel mehr, aber bleiben wir bei der Energieproduktion, genau an der Stelle in den Zellen auch Energie bereitstellen, wo der höchste Bedarf auch ist. Und das ist... Nervenzellen stellt man sich ja so vor, es ist ein Zellkörper, dann gibt's irgendwie so eine lange Strippe, so eine lange Strecke, das sind dann so die Fortsätze und dann gibt's eine Kontaktstelle. Teilweise sind da schon größere Strecken zwischen dem Zellkörper und der Kontaktstelle, den Synapsen. Und an den Synapsen wird viel Energie gebraucht. Und man kann wirklich live, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du siehst, wie meine Augen glänzen, du kannst live sehen, wie die Mitochondrien bis in die Synapsen transportiert werden, entlang des Zellskeletts. Das sind Strukturen, die fast wie kleine Autobahnen den Zellkörper mit den Kontaktstellen auch verbinden. Und entlang dieser Autobahn, dieser Straßen werden die Mitochondrien transportiert, um eben an den Kontaktstellen, wo der Punk abgeht, Neuroplastizität abgeht, um da auch Energie bereitstellen zu können. Und das ist das reale Bild. Und bitte lösch diese Bohne im Kopf und stell dir ein bewegliches, sehr dynamisches Netzwerk, längliche Strukturen, fadenförmige Strukturen vor und streicht dieses Bild von der unbeweglichen Bohne.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. So, ich möchte jetzt, dass die Hörer zumindest auch die Grundstrukturen der Funktionalität verstehen. Und wir werden jetzt nicht in ein Biochemiestudium abdriften und ich weiß, dass du 10 Etagen tiefer gehen könntest, aber wie würdest du einem 3-jährigen Menschen, der vielleicht jetzt Lust hat, eine Minute zuzuhören, beibringen, wie diese Zellkraftwerke aus Dingen, die reinkommen, am Ende zelluläre Energie produzieren? Was sind da die wichtigsten Mechanismen, die man verstehen darf?
Ja, also das, was erstmal wichtig ist, zu verstehen, das, was wir essen, ist Kalorienenergie. Das ist chemisch oder physikalisch gebundene Energie, die durch die Mitochondrien umgewandelt wird in biologische Energie. Das heißt, die Mitochondrien produzieren nichts neu, sondern es ist ein Umwandlungsprozess. Also ein Energieträger, das muss man sich so vorstellen wie ein Brennstoff. Das ist das, was wir essen, Kohlenhydrate, Fettsäuren, Proteine. Und zumindest Kohlenhydrate und Fettsäuren, Fette sind die Brennstoffe. Und die Mitochondrien wandeln diesen Brennstoff, du hast es gesagt, in biologische Energie um. Und das ist dieses Adenosintriphosphat. Und ein Dreijähriger wird schon Drittklässler, okay. ATP ist wie ein voller Akku. Mhm. Und das beinhaltet auch, dass es einen leeren Akku geben muss. Den gibt es auch. Das ist das sogenannte Adenosindiphosphat. Also da sind keine Biochemie, aber nur zum Verständnis. Statt drei Phosphatgruppen nur zwei Phosphatgruppen. Mhm. Das Monophosphat hat nur eine, logisch. Und um diesen Akku wieder aufzuladen, und das machen eben die Mitochondrien, das Diphosphat wird eine Phosphatgruppe angehängt. Und das ist tatsächlich der biologische Energieträger, der alle Funktionen in unseren Zellen betreibt. Ohne ATP kein Leben. Und insofern ergibt sich schon durch die wirklich lebenswichtige Rolle von ATP, die zentrale Funktion der Mitochondrien. Weil außerhalb der Mitochondrien gibt es natürlich noch eine gewisse Energieproduktion, mit der wir aber als komplexe Lebewesen nicht über den Tag kommen würden. Da spielt dann auch Sauerstoff keine Rolle, was bei Mitochondrien eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Produktionsprozess. Die Effizienz ist deutlich geringer. Das heißt, aus so einem Glukosemolekül wird nur ein Bruchteil des ATPs, der ATP-Menge produziert, die in den Mitochondrien auch produziert wird. Und insofern sind die Mitochondrien da wirklich ganz, ganz zentral. Also um es nochmal zusammenzufassen, Input ist Brennstoff. Und die Mitochondrien, da spielt dann dieser berühmte Zitratzyklus dann auch noch eine Rolle, bereiten diesen Brennstoff erstmal so auf, dass er in biologische Energie übertragen werden kann. Und diese Übertragung in biologische Energie, diese Aufladung des Akkus geschieht in der sogenannten Atmungskette. Viele haben es schon mal gehört, schnell wieder vergessen. Und das ist praktisch der Kraftwerksblock in den Mitochondrien, wo eben dann auch das ATP entsteht. Und das wird nicht lange gelagert, sondern sehr schnell verbraucht in diesem Wimmelbild des Zellstoffwechsels. Und dann gibt es eben die leeren Akkus und die werden wieder aufgeladen. Also das ist so der Kreislauf des Lebens, wenn man so möchte.
Ich finde daran immer wieder spannend, dass es wirklich physiologische Mechanismen und messbar ist. Wenn man wenig Energie hat, dann ist es nicht, was man sich einbildet oder weil man nicht genug Disziplin oder sowas hat. Das mögen beitragende Faktoren sein, aber am Ende, wenn nicht genug ATP im System ist, dann funktionieren Organe, Gehirn, Mechanismus, Stoffwechsel, es funktioniert alles einfach nicht mehr so gut. Und deshalb hast du ein wunderbares Buch geschrieben, was wir denn tun können, damit die Mitochondrien eben gut darin bleiben oder wieder werden, möglichst aus dem, was ihnen an Brennstoffen zugeführt wird, auch das Maximum an wertvollem zellulärer Energie zu produzieren. Um dieses Akkubild nochmal aufzugreifen, letztendlich ist ja so, wenn du sagst, das Leben funktioniert nicht, wenn der Akku nicht gefüllt ist, wenn wir das Leben sagen, ist das Handy. Um in dem Bild zu bleiben, wir hoffen nicht, dass das Handy für die Menschen das Leben ist, aber dann wäre der Ladestecker, wäre letztendlich das, was die Mitochondrien sind, oder? Dass es quasi dazu führt, dass wir immer genug Strom zuführen können. Und wenn man sich überlegt, kann es gleich korrigieren, ist wahrscheinlich zu einfach gegriffen, aber ich habe jetzt gerade ein Akkuladegerät, was häufig geknickt wird, wo die Kontakte schon wackeln etc. Und da ist natürlich viel schwieriger, das Handy aufzuladen, als wenn man einen gut gepflegten, aufgeräumten, sachgerecht gewickelten Akkuladestecker hat, der eben gut darin ist, Strom zuzuführen. Macht das Sinn für dich?
Absolut. Also die Mitochondrien, die mit einem Ladestecker zu vergleichen, stark vereinfacht, ist das okay. Die Kernaussage, und da stimme ich dir zu 100% zu, diesen Ladevorgang eben zu unterstützen,
ja,
und nicht zu verhindern, das ist etwas, wo wir eben viel zu tun, viel zu tun können.
Zu tun, genau.
Genau, ja. Und viel zu tun haben, sozusagen. Das kann dann auch mal so der Knick im Kabel sein, der dann aber im übertragenen Sinne eine Ursache auch in unserem Alltag hat.
Es gibt ein schönes, was heißt schönes, aber ein interessantes Kapitel, was heißt Mitochondrien im Burnout.
Ja.
Und wir sprechen ja viel über Burnout, und ich würde sagen, in der ganzen gesellschaftlichen Diskussion wird es primär auf mentale, auf psychologische Gründe zurückgeführt, auf chronischen Stress, wo der herkommt, jobbedingt, familienbedingt etc.
Ja.
Aber was du ja auch schön darstellst, ist, dass das alles auch, nicht immer, aber auch eine physiologische Grundlage haben kann. Dass die Mitochondrien eben nicht mehr in dem Zustand sind, wie sie sein sollten, und dann mindestens dazu beitragen, vielleicht sogar ursächlich sind, dass Menschen in eine Energiekrise schlittern. Wie unterscheidet sich denn so ein kerngesundes Mitochondrium, wenn du das in deiner Forscherzeit noch in einem modernen Mikroskop siehst, von einem, was von einem Menschen ist, der gerade akut in einem Burnout steckt?
Du sprichst jetzt von der erworbenen mitochondrialen Dysfunktion. Es hört sich jetzt kompliziert an. Ich habe es trotzdem gesagt, um klarzumachen, das ist jetzt nichts Esoterisches, wo wir jetzt reingehen, sondern diese mitochondriale Fehlfunktion, um die es geht. Ich habe es jetzt mit Mitochondrien-Burnout übersetzt im Buch, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und
was sind so Klassiker, die du beobachtest, die vielleicht auch viele Menschen, die dir zuhören, betreffen könnten?
Ja, also im Buch habe ich ja die Energievampire erfunden als Figur, um es greifbar zu machen, was tatsächlich auch die Mitochondrien schädigen kann. Mhm. Und der größte Energievampir ist chronischer Stress. Warum?
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Weil jetzt hören Menschen zu und sagen, ja, das bin ich, weiß ich auch schon, jetzt erzählt er mir, dass ich meditieren soll und hier und da. Also wir werden tiefer reingehen, wir werden auch physiologisch werden. Aber wenn man einmal wirklich versteht, dass es nicht so ein eingebildeter Modus ist, über den man nur mit mehr Disziplin, mit mehr Willenskraft, ja, und dann mal vielleicht einen längeren Urlaub einlegen oder sowas drüber geht, sondern wenn du uns wirklich mal die Ursachen erklärst und daraus abgeleitet kommen auch ganz andere Mechanismen raus, als die Menschen typischerweise hören. Also bitte dranbleiben jetzt.
Ja, genau. Also ich versuche das jetzt mal klar zu machen. Chronischer Stress ist tatsächlich energiesaugend, weil über unseren Grundumsatz, um die Energie, die wir für das normale Leben bereitstellen müssen, hinaus Stress Energie kostet. Der Blutdruck ist deutlich erhöht, die Herzschlagfrequenz, im Kopf feuern die Neurone, die Muskelspannung, ohne dass man es merkt. Man läuft ja fast wie mit einem dauerhaft angespannten Armmuskel, Bizeps durch den Tag. Das kostet alles mehr Energie, und erst recht diese Stressreaktion, wo ja das Cortisol auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Es kostet alles Energie. Und da unterscheiden sich die Mitochondrien nicht von herkömmlichen Kraftwerken. Wenn ein Kraftwerk dauerhaft am Anschlag oder sogar noch darüber hinaus viel mehr Energie produzieren muss, als es eigentlich normalerweise der Fall wäre, eben weil diese Stressreaktion so dauerhaft ist, gibt es einen erheblichen biologischen Verschleiß. Und diesen Verschleiß kann man auch in den Mitochondrien, jetzt komme ich zu deiner Frage, wenn ich jetzt ein fittes Mitochondrium und ein fehlfunktionales Mitochondrium nebeneinander sehe, kann ich das auch sehen. Mhm. Das heißt, das nicht funktionale Mitochondrium sieht fragmentiert aus, Prozesse, die die Regeneration der Mitochondrien auch ermöglichen, finden nicht mehr statt. Und eine ganz tolle Reaktion der Mitochondrien, nämlich sich zu teilen, wenn der Energiebedarf erhöht ist, findet auch nicht mehr statt, wenn der Stress chronisch ist. Und das ist ein anderer Prozess, das kann ich jetzt auch sagen, weil es gut passt. Viele haben schon mal von dem Prozess der Autophagie gehört. Gab es ja vor ein paar Jahren auch einen Nobelpreis, da ging das so ein bisschen durch die Presse.
Ganz kurz in zwei Sätzen in deinen Worten erklären.
Die Müllabfuhr der Zellen, also so schaffen es die Zellen, Schadstoffe und Schrott loszuwerden. Es wird also entsorgt, damit die Zelle wieder funktioniert oder die Funktion erhalten bleibt. Mitochondrien.
Klammer auf, wenn ich das ergänzen darf, aber nur, wenn wir nicht ständig extern Nahrung zuführen. Also da kommt ja dieses Intervallfasten ins Spiel. Ich glaube, Stand jetzt, den ich kenne, niemand weiß, ob es 14, 15, 16 Stunden ist, aber irgendwo in dem Bereich setzt dann die Autophagie ein. Oder ist das veraltet, der Stand?
Nee, der ist nicht veraltet. Und das übertragen auf die Mitochondrien, die haben den Prozess der Mitophagie. Und haben eine Art Qualitätskontrolle, wo sie erkennen, welche Mitochondrien tatsächlich kaputt sind, auch nicht mehr regeneriert werden können. Die werden durch Mitophagie abgebaut. Brauchbare Einzelteile werden dann noch wieder in das vitale mitochondriale Netzwerk zurückgeholt. Das
Recycling.
Das ist perfektes Recycling und der Rest geht dann eben durch das zelluläre Entsorgungssystem raus, damit es keinen Schaden mehr anrichtet. Die mitochondriale Funktion erhaltende Prozesse finden nicht mehr statt. Das heißt, die Mitochondrien müssen am Anschlag, ohne dass Regenerationszyklen möglich sind, ohne dass sie die Möglichkeit haben, die kaputten loszuwerden, dauerhaft mehr Energie produzieren. Und das sieht man denen tatsächlich an. Und das ist etwas, was wir natürlich im Alltag nicht sehen. Wir haben also kein Videomikroskop in unsere Zellen reinzugucken, aber wir kriegen ständig WhatsApps von den Mitochondrien und das ist das, was du sagtest, was wir merken, dass wir eben immer mehr erschöpfen. Und das ist, ich erinnere mich, dass die Bundesanstalt für, ich muss immer überlegen, wie diese BAUA heißt, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die veröffentlicht einmal im Jahr diesen Unfallverhütungsbericht. Und im Berichtsjahr 2024, ich habe mich total gewundert, weil wenn Arbeitnehmer interviewt werden, was ist jetzt der Hauptgrund dafür, dass du viele Fehlzeiten hast, dass du dich nicht wohlfühlst, denkt man ja, naja, das ist dann so der Rückenschmerz oder Allgemeinschmerzen. Und nee, jeder zweite, 50,4%, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, 50,4% der Befragten fehlende Leistungsfähigkeit und dauerhafte Erschöpfung. Das heißt, diese WhatsApps kriegen viele Menschen, ohne dass aber die Ursache klar ist, die ich kurz versucht habe zu erklären. Und wiederum die Möglichkeiten, die Fitness der Mitochondrien zu verbessern, erkannt werden. Weil das ist dann irgendwie so gottgegeben, man kann eh nichts ändern. Natürlich kann man an dem Outlook Kalender schon in gewisser Weise auch selber was ändern. Vieles in den Verhältnissen natürlich nicht, aber man kann tatsächlich die Stellschrauben, die man selber verstellen kann, mit dieser Kenntnis, was denn eigentlich die Ursache ist und wo diese WhatsApps überhaupt herkommen, nämlich von den Mitochondrien, die Finger heben und sagen, hey, wenn das jetzt noch länger geht, dann geht gar nichts mehr. Jetzt achte mal endlich auf uns. Das ist etwas, was viel mehr ins Bewusstsein gehen muss mit dem Spin. Wir können tatsächlich aktiv auch was tun, um die Mitochondrien fit zu halten.
Bevor wir genau darauf kommen, was man tun kann, und zwar nicht, indem man Biohacking-Profi wird, nicht indem man Asket wird, sondern kleine Stellschrauben im Alltag, die auch realistisch sind, möchte ich noch ein weiteres Phänomen, was du auch schön beschreibst, darstellen, was viele Menschen in dieser Diskussion noch gar nicht sehen, und zwar das Thema Alzheimer. Also Gehirndegeneration, die ja auch auf Veränderungen in den Mitochondrien zurückzuführen sind. Und du schreibst, dass viele Forscherinnen, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, das Thema Alzheimer auch immer mehr als Typ 3 Diabetes beschreiben.
Ja.
Und viele Menschen haben den Begriff Typ 2 Diabetes schon gehört, wissen, dass es irgendwas mit Insulin zu tun hat, mit Blutzucker etc. Aber gib uns doch bitte mal die Brücke, was eine einsetzende Demenz, wie das Diabetes sein kann, wenn man Typ 2 mit Insulin und Blutzucker verbindet. Also wo ist da der Link, der vielen Menschen fürs Verständnis fehlt?
Ja, also ich sag's als Disclaimer, es ist eine Hypothese in der Wissenschaft, so wie auch eine Hypothese über die letzten über 20 Jahre war und da auch die Wirkstoffforschung hauptsächlich reingegangen ist, dass das Beta-Amyloid, also diese Proteinansammlung in den Nervenzellen, offensichtlich dass die Zielgröße ist, wo auch Wirkstoffe ansetzen, weil das für den Krankheitsverlauf sehr relevant ist, ist das Thema Demenz. Alzheimer ist eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns, auch eine wissenschaftliche Hypothese, die getestet werden muss. Leider, sage ich ganz offen, sind viele Forschungsgelder in die andere Hypothese gelaufen, sodass eben konkurrierende Hypothesen, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht so beforscht werden konnten oder durften, wie es wissenschaftlich ordentlich eigentlich hätte gemacht werden müssen. Und ich habe schon gesagt, also Stoffwechselerkrankung, ich habe beschrieben, gerade in den Nervenzellen, wie wichtig die Mitochondrien da für die Funktion sind. Man muss sich vorstellen, das Gehirn macht 2% des gesamten Körpergewichtes aus, aber braucht anteilig an der Gesamtmenge Energie, die wir so über einen Tag brauchen, 20%. Also es ist ein sehr energiekostendes Organ, natürlich, ist ja so die Steuerzentrale. Wenn da die Mitochondrien im Lauf der Zeit schlapp machen, kann man sich schon vorstellen, dass das der Startschuss für eine Demenz sein kann. Und es gibt viele Studien, gerade aus den letzten Jahren, die zeigen, dass diese mitochondriale Fehlfunktion in den Nervenzellen tatsächlich assoziiert ist mit Symptomen der Demenz. Und da ist natürlich immer so dieses Henne-Ei-Ding, was war jetzt zuerst? Gibt es da überhaupt einen Kausalzusammenhang? Es gibt viele mechanistische Untersuchungen, die belegen, dass es da einen funktionellen Zusammenhang tatsächlich gibt. Mhm. Aber das muss die Wissenschaft hoffentlich mit mehr Budget als bisher auch in dieser Hypothese testen. Aber es ist eine stetig wachsende Community an Wissenschaftlern, die tatsächlich sagen, hier haben wir eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn, Die Mitochondrien sind da nicht nur Begleiterscheinungen, sondern tatsächlich so im Epizentrum der Erkrankung. Und das würde natürlich auch im Bereich der Prävention und Therapie neue Möglichkeiten eröffnen, die unter Umständen sogar viel, viel früher ansetzen können, als es halt mit der herkömmlichen Therapie, wo ja dann meist schon starke Symptome dann auch da sind, dann der Fall sein könnte.
Ja, und du könntest bestimmt noch zig andere Beispiele, wo Krankheiten, die auch in hohen Fallzahlen mittlerweile stattfinden, auch diesen Kontext immer wieder zu mitochondrialen Dysfunktionen geben. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Erschöpfungszustand, den Menschen eher in der Mitte ihres Lebens haben. Weil das, glaube ich, das, was einfach viele, die hier auch zuhören, tatsächlich erleben. Und du hast eine schöne Stelle im Buch, wo du einen fiktiven Arzt zitierst, der sagt, gratuliere, Sie sind gesund. Aber das Problem ist, dass diese Diagnose für viele Menschen nicht mit ihrem aktuellen Gefühl zusammenpasst.
Ja.
So, und egal zu welchem Spezialisten man geht, oft nicht die eine Ursache gefunden wird. Und deine Hypothese, und die hast du ja nicht erfunden, sondern schön zusammengetragen, ist ja, dass im Zentrum eben häufig mitochondriale Dysfunktionen stehen, die dann erklären können, warum nicht das eine Problem an einem Organ oder an diesem Hormon ist, sondern es einen systemischen Effekt auslöst.
Genau. Ja.
Was kannst du Menschen, die genau an diesem Punkt sind, die vielleicht auch schon ein bisschen verzweifelt sind, dass sie wirklich schon viele Fachärzte aufgesucht haben, aber immer mit dieser frustrierenden Antwort, wir finden nichts oder eigentlich müsste es ihnen gut gehen. Der Hausarzt schreibt sie dann vielleicht mal 4 Wochen krank und sagt, entspannen Sie sich mal ein bisschen, verschreibt sogar Schlaftabletten im schlimmsten Fall. Was kannst du diesen Menschen empfehlen, wie sie trotzdem einen Schritt weiterkommen, um vielleicht genau diese Dysfunktionen aufdecken zu können?
Ja, also ich habe diese Situation ja sehr bewusst beschrieben, weil das bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe auch mit Ärzten gesprochen, tatsächlich so der Fall ist. Das ist Realität. Es wird ein großes Blutbild gemacht. Ich vereinfache jetzt und da wird nichts gefunden. Und deshalb ist der Betroffene, die Betroffene gesund, weil die Krankheit konnte ja ausgeschlossen werden und fühlt sich aber nicht so. Mittlerweile gibt es tatsächlich in der herkömmlichen Labordiagnostik auch die Möglichkeit, und das ist jetzt so ein Teil der Antwort auf deine Frage, was können die Menschen tun? Gibt es die Möglichkeit, die Mitochondrien-Fitness auch anzukreuzen. Das heißt, es gibt Befunderhebungsbögen in der Labordiagnostik, wo gecheckt werden kann, wie hoch ist denn der oxidative Stress oder der mit Blick auf die Stickstoffradikale der nitrosative Stress. Da gibt es Marker im Blut, die zeigen, wie hoch der Schadstoffausstoß der Mitochondrien ist und man praktisch indirekt über die Höhe des Schadstoffausstoßes, das sind diese sogenannten Radikale, es sind nicht alles Radikale, aber sehr reaktive Verbindungen, je höher die sind, ist das ein Indiz dafür, wie gut die Mitochondrien funktionieren. Das ist bei jedem Kraftwerk so. Wenn ein Kraftwerk geschmeidig läuft, dann kommt fast gar nichts aus dem Schornstein raus. Aber wenn es da irgendwo hakt, der Verbrennungsprozess in der Energieproduktion nicht sauber ist, dann kommen da die dicken Wolken raus und übertragen auf die Mitochondrien sind das eben dann die Radikale. Und da gibt es mittlerweile gute Blutmarker, die das zeigen.
Das heißt, es sind über das normale Blutbild oder auch große Blutbild hinaus, wären es Sonderanforderungen, die man definiert, damit noch nach etwas anderem gesucht wird, was im Standard nicht passiert.
Genau, und das ist eben genau das, was aktuell, das bestätigen viele Ärzte, ist natürlich dann in vielen Bereichen dann auch etwas, was der Betroffene selber zahlen muss. Das ist dann diese Selbstzahlerleistung. Oder die private trägt es nur. Wichtig ist, dass da das Bewusstsein bei den Menschen erstmal geschürt wird, dass das auch eine Ursache außerhalb der normalen Standardbefunderhebung haben kann. Ja. Und dann eben dieser Mitochondrien-Check eine Rolle spielen kann. Mhm. Also es gibt ganz einfache Blutmarker, es gibt mittlerweile, und das ist so ein bisschen auch perspektivisch, jetzt geguckt auf die nächsten Jahre, wo ich hoffe, dass so die Standard-Labordiagnostik immer mehr auch diese Blackbox-Mitochondrien aufschließt, gibt es den sogenannten bioenergetischen Gesundheitsindex, Bioenergetic Health Index. Das ist ein recht aufwendiges Laborverfahren, wo aber immer mehr Labordienstleister auch diese Geräte tatsächlich haben und die Untersuchung machen können und sogar feststellen können, an welchem Punkt in der Atmungskette, also im Kraftwerk, im Energieerzeugungskomplex der Mitochondrien, tatsächlich der Engpass liegt.
Okay. Und dann kann man gezielt reingehen, was Coenzyme etc.
Genau,
betrifft.
Man weiß mittlerweile, das ist also schon fast Lehrbuchwissen, wo welcher Mikronährstoff in den Mitochondrien eben als Kofaktor, als wichtiger Faktor, als Pflegemittel im übertragenen Sinne auch ansetzt. Und wenn man eine Idee hat, an welcher Stelle denn der Engpass ist, kann man auch sehr gezielt intervenieren und wenn gleichzeitig in der Mikronährstoffbilanzierung genau an der Stelle dann auch die Unterversorgung aufploppt, dann kann man sehr gezielt dann das entsprechende B-Vitamin zum Beispiel dann auch supplementieren und die Ernährung auch entsprechend umstellen.
Mhm. Ja. Und trotzdem, das war jetzt ein Beispiel, soll nicht der Eindruck entstehen, dass man das alles mit Nahrungsergänzungsmitteln korrigieren kann. Nee, wir kommen gleich noch zu ein paar großen Hebeln, die man vorher sich angucken sollte, bevor man dann in diese Mikrooptimierung geht. Du schreibst auch etwas, was ich wunderschön fand und sagst, die Herzfrequenzvariabilität oder HRV ist das Fenster zu den Mitochondrien.
Genau.
So, Menschen, die eine Apple Watch haben oder ist keine Werbung oder ein Aura-Ring, Whoop, was auch immer. Es gibt ja viele Menschen, die mittlerweile tracken. Ja. Manche werden dadurch schlauer, manche eher verwirrter. Es teilt sich aus meiner Sicht, also nicht jeder kommt gut damit klar.
Sehe ich ähnlich.
Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie du grundsätzlich diesen Trend siehst. Aber was hat jetzt diese Herzfrequenzvariabilität mit dem Zustand der Mitochondrien zu tun?
Ja, also möchte jetzt keine Vorlesung halten, aber vielleicht nochmal die Grundlage der Herzratenvariabilität. Das ist ja keine Arrhythmie, sondern das ist ein sich wechselnder Abstand zwischen den Herzschlägen und das liegt so in der Range von wenigen Millisekunden. Also da merkt man nichts von. Und die Ursache ist das Wechselspiel der beiden Player im autonomen Nervensystem. Das Gaspedal im übertragenen Sinne der Sympathikus und der Vagus oder der Parasympathikus, Hauptanteil der Vagus.
Die Bremse.
Ist die Bremse. Und die wechseln sich in so einem wilden Ping-Pong ab, wie sie am Herzen aktiv sind. Und es ist tatsächlich so und schon lange bekannt, je höher die Variabilität ist, das heißt, je höher der Abstand zwischen den Herzschlägen variiert von Schlag zu Schlag, desto vitaler ist auch das System.
Anpassungsfähiger, adaptiver sind wir.
Genau, desto leistungsfähiger sind wir auch und widerstandsfähiger. Das sind ja wichtige Dimensionen, die mit der Vitalität eines Organismus auch zu tun haben. Wichtige Prädikate. Mhm. Okay, also die Leistungsfähigkeit, beziehungsweise je höher die Variabilität, desto leistungsfähiger der Organismus. Und das autonome Nervensystem braucht natürlich immense Mengen an ATP, um dieses wilde Ping-Pong auch hinzukriegen. Und deshalb ist eben die Fitness der Mitochondrien auch ganz erheblich, damit diese hohe Vitalität reflektiert auf eine hohe HRV auch erhalten bleibt. Insofern spielen da jetzt das Nervensystem und der Energiestoffwechsel zusammen. Und das Nervensystem kann aber nur so vital sein, wie auch die Mitochondrien Energie bereitstellen. Und deshalb sage ich, man muss natürlich die entsprechende Auswertung auch haben. Nicht jeder Tracker hat diese Auswertung so,
auch nicht so präzise,
dass man nicht invasiv und praktisch über den gesamten Tag erfassbar indirekt einen Leistungsparameter auch für die Mitochondrienfitness hat. Mhm. Weil wenn die nicht gut drauf sind, dann wird die HRV auch runtergehen. Und das weiß man auch, also gerade jetzt nach der Corona-Zeit, viele haben halt da auch eine Corona-Infektion auch gehabt und haben es schon zum Teil, ohne dass sie die Symptome gespürt haben, vorher schon in der HRV gesehen, haben sich gewundert, was hat das jetzt mit der Infektion zu tun? Mhm. Das hat aber die Wissenschaft mittlerweile sehr gut erklären können, weil eben diese Coronaviren auch sehr, sehr schnell die Mitochondrien für den eigenen Stoffwechsel gehijackt haben und da eben für so einen Vitalitätsparameter einfach die Energie auch fehlte und die HRV deshalb in den Keller gegangen ist.
Jetzt haben wir viel über dieses HRV, die Abkürzung Herzfrequenz oder Herzratenvariabilität gesprochen. Ich habe es gerade angedeutet. Grundsätzlich arbeite gerne mit diesen Tools, mit Klienten, die auch damit gut umgehen können, ja, die eine gewisse Distanz zu den Daten haben. Aber ich beobachte zwei Trends. Zum einen, dass sehr viele Menschen, die keine Distanz dazu haben, sondern in ihre App gucken, wie geht's mir denn, wie habe ich geschlafen, also völlig ihre eigene Intuition und das eigene Gefühl verlernen dadurch.
Ja.
Und andere, die gar nicht wissen, wie man die Daten liest. Die gucken sich vielleicht so einen Readiness-Score an, der von 0 bis 100 geht. Wenn man ein Krönchen ab 85 kriegt, freut man sich. Wenn man drunter liegt, freut man sich nicht so. Aber es ist vielfach, finde ich, so ein Statement geworden, dass man sagt, ich gehöre zu denen, die auf die Gesundheit achten, leiten aber daraus häufig, und es gilt natürlich nicht für alle, aber wirklich eher schädliche Verhaltensweisen ab. Hm. Wie guckst du in deinem Alltag da drauf? Wem würdest du sowas empfehlen und zu wem würdest du sagen, lass lieber die Finger davon, da ist diese zusätzliche Transparenz eher kontraproduktiv.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich akzeptiere das, wenn es immer mehr Menschen gibt, die das tatsächlich aktiv nutzen. Ich gehe da mal über einen anderen Weg in die Antwort rein und angesetzt bei der HRV. Es gibt Systeme, die HRV-basiert ein Biofeedback ermöglichen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über zum Beispiel tiefe Atmung oder Entspannungstechniken diese eigentlich autonom unbewusst laufende Steuerung im vegetativen Nervensystem bewusst zu trainieren. Und ich nenne jetzt keine Firmen, aber es gibt eine Firma, mit der habe ich auch zusammengearbeitet, die hat seit vielen Jahren ein Gadget, das ist so etwa so groß wie ein Tennisball, wo online die HRV gemessen wird.
In Echtzeit?
In Echtzeit gemessen wird und du über eine Farbänderung von Rot auf Grün, es wird natürlich so ein Threshold, so ein Schwellenwert einprogrammiert, es durch tiefe Atmung zum Beispiel bewusst schaffst, die HRV in den grünen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen. Und das ist etwas anderes, als du jetzt gefragt hast. Da werden zum Teil, ohne dass da die User, behaupte ich mal, oder so, du hast es ja auch gesagt, überhaupt was mit der Auswertung anfangen können oder das überhaupt eine Rolle spielt, ist das ein anderer Schnack. Das heißt, aus dem Bewusstsein heraus, wie zentral als systemischer Fitnessindikator die HRV ist und wie zentral es ist, diese HRV wirklich in den grünen Bereich zu bekommen, ist es so eine Art, ich nehme jetzt das Heft selbst in die Hand, Selbstverantwortung, und schaffe es über dieses smarte Biofeedback, einen zentralen Leistungsparameter meines Organismus, vegetatives Nervensystem, Energiestoffwechsel in den grünen Bereich zu bringen. Und das ist dann ein anderer Wert, den die HRV bekommt. Es ist wichtig, natürlich auch zu tracken. Ich mache das auch selbst, allerdings mit einem Tracker, der auch aus dem Hause kommt, wo dieses Biofeedback-System entwickelt wurde, wo ich weiß, dass da die Auswertung auch so ist, dass ich was mit anfangen kann. Und dann kann ich auch über einen langen Zeitraum sehen, auch wenn ich eine Erkältung kriege, ich sehe es immer direkt auch in der HRV, ja, wie der Fitnessstand oder wie mein Stresslevel auch ist, eben um dann entsprechend reagieren zu können und auch mein Stressmanagement besser aufzustellen.
Und das ist auch das, was du ansprichst. Aus meiner Sicht ist nicht der primäre Mehrwert, sich anzusehen, wie waren meine Daten letzte Nacht, sondern der primäre Mehrwert ist, Trends zu erkennen.
Genau.
Verhaltensänderungen, ja, auf stabile, langfristige Trends zu mappen und dadurch, ja, ein paar Kurskorrekturen, wenn man das denn möchte, im Alltag eben nicht nur Bauchgefühl basiert, sondern, ja, eben auch ergänzt durch Daten, die mehr, exakt, oder weniger präzise, je nach Tracker sein können, eben anzulegen.
Ja.
Dann lass uns mal ein paar Strategien, dein Buch ist voll davon, aber dass die Menschen auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung es geht. Davor noch, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen, du hast diese Marker im Blut angesprochen, die diese, ja, diese Dysfunktion auch,
genau.
Gibt es die auch im Buch, welche, ja, man da anguckt? Ist da eine Liste drin?
Ist eine kleine Liste drin, nicht abschließend.
Ja.
Ich habe natürlich auch den Blick in die Labore und weiß, dass gerade in den USA einige Arbeitsgruppen daran arbeiten, wirklich sehr direkte, mhm, Stressmarker der Mitochondrien so aufzubauen, dass die dann auch praxisreif werden. Mhm. Da wird es in den nächsten Jahren, wie ich schon sagte, mit Sicherheit noch viel, viel mehr, ja, geben. Das ist die eine Seite. Das andere ist, und da wiederhole ich nochmal den Aufruf, das hat jeder Betroffene dann selbst in der Hand, den Arzt zu sensibilisieren, dass, ja, es da eben auch noch rechts und links vom Tellerrand, ja, etwas gibt, wo eben eher der Energiestoffwechsel, nicht die Organfunktion, eine grundlegende Rolle spielen. Aber du hast es eingangs gesagt, Energie und Funktion gehören ja immer zusammen.
Ja.
Und manchmal ist die Ursache eben noch nicht in der Funktion angekommen, aber im Energiestoffwechsel, mhm, sehr wohl schon da.
Ja. Okay, dann lass uns mal ein paar Hebel identifizieren. Es gibt eine schöne Formulierung, wo du sagst, Gesundheit ist trainierbar, weil Mitochondrien trainierbar sind.
Genau.
So, wir haben jetzt verstanden, warum Mitochondrien Auswirkungen auf Gesundheit haben. Und deshalb reden wir jetzt, du hast den Begriff des Mito-Reset verwendet. Das heißt, selbst wenn man einen relevant hohen Anteil an dysfunktionalen Mitochondrien hat, wie sagt man, das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen, sondern selbst wenn vor 20 Jahren der beste Zeitpunkt gewesen wäre, Dinge zu ändern, der zweitbeste, ja, ist jetzt ab diesem Gespräch. Und vielleicht kannst du den Menschen hier nochmal ein bisschen Hoffnung geben, was auch die regenerativen Fähigkeiten des Körpers sind, weil das höre ich auch oft, wenn ich Vorträge zu Schlaf oder so halte und es sitzen 40-jährige Menschen vor mir so ein bisschen bedröppelt und sagen, ja, wenn ich jetzt 15 Jahre was falsch gemacht habe, lohnt sich denn dann überhaupt noch eine Änderung jetzt? Und bevor wir in die Strategien konkret reingehen, gib den Menschen doch mal ein bisschen Hoffnung, dass es sich tatsächlich lohnt, heute, egal wie die Vergangenheit war, wirklich auch das ein oder andere anzupassen.
Ja, absolut. Also das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ich oute mich, Chris, so das Thema Stressmanagement, das stand bis vor 10 Jahren bei mir nicht zur Debatte. Im Gegenteil. Also mir ging es wahrscheinlich so wie vielen. Stress ist, gerade wenn man männlich ist, möchte jetzt keine Vorurteile aufmachen, keinen Shitstorm jetzt entwickeln, ist ja fast wie ein Prädikat. Man ist wichtig, man hat keine Zeit und man hat eben Stress. Und da zähle ich mich zu. Und mit Anfang 50 habe ich tatsächlich gemerkt, das geht so nicht mehr, wie es die 50 Jahre vorher der Fall war. Und habe da tatsächlich mir eine kleine, aber funktionierende Entspannungsroutine angewöhnt. Und auf deine Frage, ich profitiere da total von. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es mir anders gehen würde, wenn ich meine Entspannungsroutine nicht hätte. Und insofern, der Körper ist auf der einen Seite sehr fragil, aber auf der anderen Seite verzeiht er auch viel und ermutigt auch in fortgeschrittenen Lebensphasen den Lebensstil nicht disruptiv zu ändern, sondern in eine etwas andere Richtung auch weiterzuentwickeln. Und das ist so etwas, fällt mir gerade so ein Begriff ein, so einer der Begründer der modernen Physiologie. Also das ist so die wissenschaftliche Disziplin, wo es um die Vorgänge im Körper geht, wie unser Wunderwerk funktioniert. Walter B. Cannon, der hat vor 100 Jahren in etwa, hat er diesen mit Blick auf das, was er damals mit sehr einfachen Methoden schon erkannt hat, auf den Begriff die Weisheit des Körpers. Die Weisheit des Körpers, Body Wisdom, begründet. Und es gibt vieles, und da komme ich gleich bei den Mitochondrien auch drauf, was der Körper schon längst entwickelt hat. Und wo es an uns ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das heißt, das, was schon zur Regeneration, zum Aufrechterhalten der Fitness angelegt ist, tatsächlich zu unterstützen. Und das ist eben das, was in vielen Bereichen auch der Medizin als Selbstregulation eher so fast abfällig bezeichnet wird. Das ist genau diese Body Wisdom, diese Weisheit des Körpers, die eben auch bei den Mitochondrien vorhanden ist, die wir unterstützen können. Ne?
Es gibt jetzt die verschiedensten Hebel. Ich möchte verstehen, du hast vorhin angedeutet, wenn der Stress nicht chronisch ist, sondern in einem gesunden Maße ist, dann führt es auch zu einer Teilung der Mitochondrien, dass sie insgesamt ihre Power multiplizieren und verbessern. Und ein Hebel, um das zu tun, ist ja die sogenannte Homesis. Also den Körper über verschiedene Methoden unter Stress zu stellen, um eben dieses Signal an die Mitochondrien, hey, ich habe ein bisschen mehr Bedarf, auszusenden. Genau. Ja. Jetzt ist das für Menschen, die im chronischen Stress sind, natürlich fast schon schizophren, dass einem empfohlen wird, um gelassener zu werden, ins Kältebad zu gehen oder auf anderen Wegen sich zusätzlich zu stressen. Wo weiß man, wann diese Dinge, die auch durch Social Media grassieren etc. eher helfen für die aktuelle Energiekrise und wo wirken sie eher kontraproduktiv?
Das lässt sich tatsächlich so über alle Einzelfälle schwer sagen, Chris. Also gib mal ein paar Kriterien. Das wär unseriös, aber bei chronischem Stress ist tatsächlich das wirklich Wichtigste, was ist die Ursache und da auch ranzugehen. Es wäre ein Fehler, an den Ursachen nicht zu machen und über hormetische Stressoren, die belegbar, da hast du recht, die belegbar die Fitness des Organismus verbessern können, gleichzeitig da was zu intervenieren, wo man die Ursache nicht angeht. Also das ist tatsächlich mein allererster Ratschlag und das ist auch das, was mir geholfen hat, tatsächlich in die Entspannung zu investieren. Und das ist eine hohe Selbstdisziplin, die da drin steckt, profitiert man aber sehr von.
Ganz oft auch, und vielleicht darf ich da reinfragen, wie es dir gelungen ist, denn ich erlebe die meisten Menschen, die das bis zum Stand jetzt wissen. Sie wissen, sie haben zu viel Stress, sie wissen, sie sollten sich entspannen. Ihre Frau, ihr Partner, ihr Mann hat es ihnen schon zigmal gesagt, die Kinder signalisieren einem, ja, dass man am Anschlag ist.
Du sprichst
ist. Von
mir.
Ja, so. Meine Beobachtung, und kann ich auch gleich persönlich teilen, ist, dass ganz oft Glaubenssätze, Überzeugungen noch mit einhergehen, die einem das in gewisser Weise verbieten oder fast unmöglich machen. Und wie war das bei dir? Was hat nach 50 Jahren dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt passiert es? Es war ja nicht die wissenschaftliche Erkenntnis, denn du hast die Mitochondrien unter dem Mikroskop gehabt und wusstest ja, was du ihnen antust. Also was war der Punkt, der bei dir, und vielleicht können Menschen sich davon inspirieren und was abschauen lassen, was hat den Auslöser gegeben, damit es wirklich zu einer Verhaltensänderung kam?
Tatsächlich gespürt zu haben, dass es mir hilft. Und das hört sich jetzt so trivial an. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Es war damals, ist schon tatsächlich sogar noch länger her, dass ich mir eine passende CD für eine progressive Muskelrelaxation rausgesucht habe, wo ich schon
ziemlich... Die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind so Platten, die glänzen so ein bisschen wie ein Spiegel und die legt man in einen CD-Player und kommt dann Musik raus.
Ja, und da habe ich schon länger für gebraucht, weil es sind, je nachdem, in welcher Länge man das macht, zwischen 20 und 40 Minuten Übungen. Es ist eine Stimme, die auch sagt, welche Muskeln angespannt und entspannt werden, einen Atemrhythmus vorgibt. Und es ist wichtig, oder für mich war es wichtig, dass ich die Stimme angenehm auch empfinde. Und das hat so den Stein ins Rollen gebracht, die CD halt gekauft zu haben und es einfach auszuprobieren und sehr schnell erfahren zu haben, dass es mir hilft, runterzukommen und diese Dauerstressschleife auch zu durchbrechen. Mhm. Meine Frau hat Jahre vorher schon gesagt, hey, da musst du mal was machen. Du bist ja unerträglich. Na, also es war dann schon auch eine Stresssymptomatik, die ich dann nicht nur im beruflichen Kontext hatte, sondern dann auch im privaten Bereich. Mhm. Und dieser CD-Kauf hat dann den Korken gezogen. Na, ob das jetzt... Es ist ein Weg, wie man da reingeht. Diesen ersten Schritt, den muss halt jeder machen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, man spürt die Wirkung sehr, sehr schnell. Und das war bei mir der Fall. Und das hat also ermutigt, motiviert, dann tatsächlich da auch eine Routine draus zu machen.
Ich denke, oder... Es deckt sich mit zwei Beobachtungen, die ich habe. Das eine ist, wenn man etwas fühlt, nicht nur hört oder wirklich erstmalig fühlt, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit um x-faches gestiegen, dass man es ein zweites Mal machen wird, weil man macht es nicht aus Drang, aus Empfehlung, du müsstest mal und so, sondern aus dem Wunsch, dieses Gefühl ein zweites Mal zu erleben. Ja. Und dann ein drittes und ein viertes und auf einmal, wir haben über Neuroplastizität gesprochen, auf einmal entsteht da was, sodass es weniger Disziplin braucht. Auf einmal muss man nicht mehr dran denken. Auf einmal wird es auf Autopilot programmiert und man es drängt einen regelrecht danach, es häufig oder zumindest regelmäßig in den Alltag umzusetzen. Eine zweite Beobachtung, die Teil meines Jobs ist, dass ich auch beobachte, das hat bei mir zu einer gewissen Ernüchterung oder Realität geführt ist, dass bei manchen Menschen einfach die Fahrt gegen die Wand passieren muss. Dass viele nicht präventiv handeln können, weil es irgendeine treibende Kraft, einen Glaubenssatz, was auch immer in ihnen gibt, der ihnen erst die Erlaubnis über Game Over geben kann, dann etwas zu ändern. Das ist zwar tragisch auf der einen Seite, aber ich habe auf der anderen Seite so viele wunderschöne Lebensverläufe gesehen, die eben nach einem Burnout, nach einer Depression wirklich auf ein ganz anderes Level gekommen sind. Ja. Und mittlerweile, und auch hier möchte ich niemandem zu nahe treten, niemanden verurteilen, nichts bagatellisieren, aber manchen Menschen würde ich tatsächlich wünschen, dass sie noch einen Schritt näher Richtung Krise gehen, sodass eine Verhältnisänderung wirklich möglich wird, als sich Jahre und Jahrzehnte so an der Klippe des Abgrundes entlang zu hangeln, was, wirklich kein, nach eigener Aussage, kein lebenswertes Leben ist.
Ja.
Beobachtest du das auch?
Ja, gut, also ich habe diese Krise zumindest initial für diese Entscheidung tatsächlich auch Stressmanagement aktiv, eine Entspannungstechnik in meine Gesundheitsroutine zu nehmen, habe ich nicht die Krise gebraucht, hatte die ein paar Jahre vorher. Bin da wahrscheinlich auch, weil ich da ein Stück weit jünger war, dann ganz gut rausgekommen, auch mit Hilfe. Klar, es ist menschlich. Und das ist ja das generelle Problem. Kann ich auch ein Anekdötchen zu erzählen, was mir gerade einfällt. Menschen für Prävention zu begeistern, zu einem Zeitpunkt, wo Gesundheit normal ist. Und das war in meiner Arbeit, ich habe ja lange Jahre, fast 20 Jahre in der Ernährungsforschung gearbeitet, im Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, so der Olymp der deutschen Ernährungsforschung, wo wir Ernährung zur Prävention auch beforscht haben. Hatten regelmäßig Tage der offenen Tür und waren auch auf der Grünen Woche dann natürlich zugegen. Und ich erinnere mich da an ein Gespräch. Ich habe da doziert. Es war eine Frau, so Mitte 40, sehr interessiert. Habe doziert, viele Studien zitiert, wie wirksam Ernährung ist und wie gut man Ernährung auch für die Prävention nutzen kann. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ja, es beeindruckt mich auch, aber warum soll ich denn meinen Lebensstil so stark ändern? Also aus ihrer Sicht war das wohl eine starke Änderung, um etwas vorzubeugen, was ich ja vielleicht gar nicht bekomme. Und das ist so etwas, was natürlich, da komme ich jetzt auf das Szenario zurück, wo wir ja gerade sind, aus einem Defiziterlebnis heraus einen ganz anderen Spin bekommt. Weil da geht es nicht mehr darum, dass das irgendwann in der Zukunft dieser Profit der Prävention dann stattfindet, sondern ich möchte da schnell rauskommen. Und ich möchte das nicht mehr erleben, weil das ist scheiße. Und da ist der Antrieb natürlich ein ganz anderer. Und insofern kann ich das natürlich unterschreiben, wenn du sagst, manchmal wünschst du dir so in bestimmten Situationen, dass der Schwelbrand endlich mal ausbricht. Genau. Und der Absturz dann auch wirklich spürbar ist, weil das dann natürlich aus einem negativen Erlebnis heraus Bewegungsenergie einspeist und hoffentlich dann auch Bewegung in die richtige Richtung. Und das ist sehr menschlich, das ist tief verankert in der menschlichen Psychologie. Und das ist tatsächlich die harte Nuss, die wir in der Primärprävention auch zu knacken haben, Menschen auch den Wert der Gesundheit deutlich zu machen in einer Lebensphase, wenn Gesundheit normal ist und nicht erst, wenn sie weg ist und Krankheit gewichen ist. Und das ist etwas, was in der Natur des Menschen liegt und wo man aber als Präventionsanbieter oder auch aus der Gesundheitspolitik, aktuell ist ja die Debatte wieder, wir brauchen mehr Prävention. Wie bewerben wir auch Prävention? Wie erzählen wir die Geschichten, damit Prävention nicht wie so ein oller Stützstrumpf rüberkommt, sondern wirklich als was sehr Attraktives und etwas, wo man Menschen auch für begeistern kann. Und das hat da mit Defizit-Erlebnis nichts zu tun, aber hat viel mit Energie zu tun. Total. Und da sind wir ja wieder bei den Mitochondrien.
Absolut. Für mich ist eben eine der Brücken, und ich habe jetzt da nicht die Lösung, aber das Thema Prävention geht mir ganz genauso, finde ich sehr langweilig, ist in die langfristige Zukunft, hohe Unsicherheit etc.
Ja.
Aber ab dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es fast 100% Deckungsgleichheit gibt zwischen den Maßnahmen, die mich jetzt im nächsten Moment mehr Energie fühlen lassen,
ja,
dass die gleichen Dinge sind, die mir auch helfen werden, meine Gesundheit lange zu konservieren.
Genau.
Ab dann musste ich mich nicht mehr entscheiden, sondern ja, dann war dieser vermeintliche Trade-off, diese vermeintliche Abwägungsentscheidung zwischen jetzt gut fühlen oder in der Zukunft gut fühlen, der war für mich zumindest aufgelöst.
Ja.
Jetzt kann man sagen, man braucht 4 Gin Tonic, um sich gut zu fühlen, dann kommt es natürlich in einen Widerspruch, aber es gibt viele Verhaltensweisen, wo man sehr schnell merkt, angefangen Schlaf, wenn man die Schlafarchitektur, die Dauer ein bisschen anpasst, auf einmal kann man am nächsten Morgen wieder Bäume ausreißen,
ja,
und muss sich nicht wundern, dass man denkt, die Nacht hat nur eine Minute gedauert. Also es gibt ja so viele Beispiele. Ich glaube, das kann für Menschen wie uns, die den Anspruch haben, gesunde Routinen in die Köpfe der Menschen zu bringen, viel mehr mit dem Ist-Erlebnis,
genau,
zu werben, als mit dem möglichen Payoff, mit dem möglichen Ertrag, der vielleicht Jahrzehnte oder gar nicht kommt.
Ja.
Macht das Sinn?
Absolut, absolut. Und ich meine dafür, und das ist eben auch die Intention, die ich mit meinem Buch verfolge, ist so ein Grundverständnis, wie funktioniert es überhaupt, schon wichtig, um dann auch in Konsequenz zu verstehen, wenn ich jetzt dauerhaft erschöpft bin. Das hat eine Ursache.
Ja.
Und in Konsequenz, ich kann da auch was aktiv machen. Und diese Storyline, es gibt viele wunderbare Ratgeber, das ist total wichtig, dass es die auch gibt, wenn die seriös sind. So diese letzte Meile, wir geben die Ratschläge, das ist schon gut etabliert. Häufig weiß man nicht, ist das nur eine Meinung oder ist das tatsächlich auch evidenzbasiert, wie wir es in der Wissenschaft sagen, also wirklich auch sauber belegt, dass das wirksam ist. Die erste Meile, dieses Reason to Believe, warum überhaupt die Intervention und der mitochondrienfreundliche Lebensstil erfindet das Rad ja nicht neu,
ja,
sondern nutzt den Lebensstil spezifisch, um eben die Mitochondrien-Fitness zu unterstützen. Nur dafür muss ein Grundverständnis auch, wie funktioniere ich überhaupt als Wimmelbild, ganz einfach und natürlich auch emotional transportiert, erstmal stattfinden. Und das ist genau diese die Intention, nicht die letzte Meile, sondern die erste Meile, mhm, mal sauber aufzubauen und zu zeigen, was seit über 60 Jahren Mitochondrienforschung schon für tolle Erkenntnisse da sind. 5 Nobelpreise.
Aber eben noch nicht im Volksmund angekommen.
Nee, und in der Praxis tatsächlich die Anwendung. Es ist ganz klar, dass vieles auch noch nicht bewiesen ist, aber es gibt viele Indizien und die kann man schon aufgreifen. Und es gibt auch viele Erfahrungen, die belegen, dass da was dran sein sollte. Natürlich ist es so, dass die Wissenschaft da in den nächsten Jahren auch noch viel nachlegen muss, um das noch solider aufzubauen. Aber es gibt Möglichkeiten, den Energiestoffwechsel wirklich proaktiv zu unterstützen. Nicht nur über Entspannungsübungen, um den Mitochondrien die Zeit zu geben, diese Mitophagie. Das ist im Übrigen, da verbinden sich jetzt so die Effekte von Tiefschlaf und von bewusst ausgelöster Entspannungsreaktion. Nichts anderes mache ich über progressive Muskelrelaxation. Also ich löse die Entspannungsreaktion aus. Das ist auch biochemisch messbar. Mhm. Nichts Esoterisches. Mhm. Und in der Zeit haben die Mitochondrien Zeit, die Mitophagie zu machen. Und Das ist tatsächlich die Verbindung zwischen ich mache etwas aktiv und den Konsequenzen in der Biochemie, im mitochondrialen Stoffwechsel. Und die haben Zeit, die Mitophagie zu machen, den Schrott loszuwerden, die ganzen kaputten, die auch die Zelle schädigen, die letztlich, wenn sie überhand nehmen, auch erschöpfen, uns erschöpfen. Wir merken das als Erschöpfung. Und wenn wir diese Zeit einräumen über ausreichend lange Tiefschlafphasen und ab und an auch eine Entspannungsreaktion bewusst auslösen, eine Routine etablieren, haben die auch die Zeit, die Mitophagie ordentlich durchzuführen. Und da viele Menschen, wahrscheinlich ist das auch deine Erfahrung, denken, naja, Schlaf, was soll das jetzt mit Energie zu tun haben? Da schlafe ich doch. Mhm. Das ist eben wie so eine Inspektion fast, wie so eine Wartung, die dann im ganzen Organismus auch bei den Mitochondrien stattfindet und man wird beschenkt mit mehr Energie, wenn diese Wartungsintervalle auch eingehalten werden.
Mhm. Absolut. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, weil mich das Thema so fasziniert, aber gibt es noch irgendeinen ganz anderen Aspekt, der dir jetzt in den Kopf kommt, wo du sagst, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern noch kurz anskizzieren?
Wir haben ja jetzt aus den drei Lebensstilbereichen den Bereich Stress, Entspannung, weil Stress, chronischer Stress wirklich der größte Energievampir ist, mal rausgegriffen. Natürlich gibt es Möglichkeiten über die Ernährung und auch über mitochondrienfreundliche Bewegung. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht Sport, weil ich weiß, viele denken, oh Gott, jetzt muss ich noch irgendwie Marathon laufen oder so.
Was wäre eine Übung von mitochondrienfreundlichem Sport, die Menschen sofort starten können?
Mitochondrien lieben Impulse. Das heißt, wenn es jetzt Hörerinnen gibt, die sowieso schon Nordic Walking machen, spazieren gehen, ruhig mal einen kurzen Sprint einlegen. Also ein Intervall, in dem man tatsächlich in Schnaufen kommt und nicht die halbe Stunde gleichmäßig durch den Wald schlurfen, sondern tatsächlich einen Impuls setzen. Das ist ein hormetischer Reiz, der dann auch bei den Mitochondrien ankommt. Es gibt eine sehr kurze Sauerstoffverknappung. Mhm. Und das nehmen die Mitochondrien, die haben zwar keine Ohren und Augen und Nasen, aber haben Signalmoleküle, haben praktisch biochemische Antennen aufgestellt, dass sie diese Reize auch wahrnehmen können, auch müssen. Und das nehmen die auf und reagieren über Biogenese, das heißt über mittel- bis langfristig. Also es reicht nicht, das nur einmal im Monat zu machen, sondern wirklich regelmäßig kleine Schritte, ganz wichtig, Routinen und dann diese Bewegungsimpulse zu setzen. Und im fortgeschrittenen Bereich, also ich sitze regelmäßig auf dem Rad, wohne so am Nordrand des Schwarzwald und fahre gerne Rennrad. Tatsächlich im fortgeschrittenen Bereich entweder High-Intensity-Intervall-Training, gut auf die persönliche Konstitution abgestimmt. Das ist ganz wichtig, weil jemand, ich übertreibe jetzt, der herzkrank ist, dem empfehle ich natürlich nicht ein High-Intensity-Intervall-Training. Da muss ein bisschen drauf geguckt werden, aber wirklich bewusst gesetzte Impulse und das schenkt Energie. Also das ist auch so eine etwas andere Denkweise. Viele denken, naja, Sport und Bewegung, danach fühle ich mich dann kaputt. Am Anfang ist das auch so.
Die HRV geht auch runter häufig, kurzfristig, ja, muss klar. Sie auch?
Wenn es auch bei Profisportlern spielt das auch in der Wettkampfvorbereitung eine ganz wichtige Rolle. Und
Trainingssteuerung.
Genau, Trainingssteuerung, da hast du recht. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Impulse mittel- bis langfristig Energie schenken.
Ja.
Weil eben die Mitochondrienpopulation über Biogenese vergrößert wird und auf einzelne Mitochondrien geguckt, die Effizienz der Energieproduktion auch steigt.
Das heißt, an beiden Enden wird in die richtige Richtung gearbeitet.
Genau.
Und ich finde das so schön, dass du es auch nochmal sagst, denn viele Menschen, wenn sie Sprinten hören, die würden sagen, ich bin noch kein Sportler, ich bin noch kein Kind mehr. Also viele Menschen haben jahrzehntelang ihren Puls nicht mehr in den Maximalbereich getrieben, weil sie eben denken, das sei nur etwas für Sportler, die auf ein Event trainieren oder ihre Fitness verbessern wollen oder so. Aber was du jetzt sagst, ist, damit die Basisfunktionen unseres Körpers, gerade wenn man sonst sehr gestresst ist und insbesondere dann hilft es auch richtig dosiert, richtig frequentiert mal neue Stressreize zu setzen, um die Anzahl und die Effizienz der Mitochondrien nach oben zu bringen.
Ja. Absolut. Und ich weiß selbst, gut, wenn ich auf dem Rennrad sitze, im Schwarzwald unterwegs bin, diese Intervalle kommen automatisch, spätestens wenn mir ein Berg im Weg steht, dann komme ich ins Schnaufen. Mhm. Es geht aber auch bei einem Spaziergang. Und man muss das ja nicht irgendwo auf der Promenade, wo dann viele Menschen denken, warum sprintet der Mensch jetzt los, aber Intervalle sind ganz wichtig.
Darf ich da meine Erfahrung ergänzen, weil es ist natürlich anstrengend. So, und viele Menschen vermeiden die Anstrengung, wo es geht, weil sie ja schon insgesamt ein anstrengendes Leben haben. Und was mir geholfen hat, ist, und das auch das, weil da geht es am Ende um Reason Why, wie du gesagt hast, um Gründe, etwas zu tun, bevor ich in eine High-Intensity-Einheit gehe. Ich mache immer 4 Minuten Belastung, 4 Minuten Pause, diesen Norwegian 4x4, das ist so der Goldstandard. Genau. Habe ich nicht von null da mich hin entwickelt, sondern erstmal zwei Minuten hingearbeitet. So, und ich stelle mir vor jeder Einheit vor, dass das ein winzig kleiner Weg ist, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich meine beiden Jungs, die jetzt 2,5 und 3 Monate sind, sehr viel mehr Jahre sehen kann. Wird das passieren? Ich weiß es nicht, weil ich Gott sei Dank keinen AB-Test habe, aber ich habe genug...
Schöner Motivator.
Genau, ich habe genug Studien gelesen, die mir zeigen, dass ich mein Risikoprofil damit deutlich reduziere, was Herzinfarkt, Schlaganfall und viele andere Dinge reduziert. Und wenn ich mich da kurz reinfühle, dann habe ich auf einmal ein Momentum in mir und sage, hey, wir reden über, wenn man das zusammenrechnet, 28 Minuten. Stell dir mal vor, Stefan, die Woche hat 168 Stunden. Ich habe es mal runtergerechnet, wir reden von 0,3% Zeitaufwand.
Ja.
Und die Rendite auf diesen Zeitaufwand ist immens. So, und das hilft mir. Andere sagen, man muss nicht alles analytisch machen. Jeder darf seinen Weg finden, aber findet Wege, dass ihr, selbst wenn es mal schwerfällt, es einfach macht. Und wenn ihr nicht 4x4 macht, dann heute nur 2 Wiederholungen mit 2,5 Minuten. Ist immer noch besser als auf der Couch liegen.
Ja, und was viel Wichtigeres, Chris, was du jetzt gesagt hast, spielt vielleicht eine noch größere Rolle als diese, es sind doch nur 0,00%. Du hast ein positives Zielbild. Und das ist, jetzt gehe ich wieder so in den Bereich der Prävention, ernährungsbasierte Prävention. Was sind die Motivatoren? Ich bin zu dick. Ich habe Angst vor einer Erkrankung. Ich bin krank geworden und mir hat der Arzt gesagt, ich muss jetzt endlich mal was an meiner Ernährung tun. Was sind das für Motivatoren? Das sind negativ. Weg von.
Ja.
Das sind wirklich sehr negative Motivatoren. Das sind weg von Motivatoren. Und dein Zielbild ist, und das ist so ein bisschen auch meins, ich habe ja schon gesagt, ich habe Basketball gespielt, als 80-jähriger Opi, dann noch mit den Enkeln am Basketballkorb. Und ein bisschen flexen. Dunking habe ich mir abgeschminkt. Den schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Aber es geht um positive Zielbilder.
Ja.
Und das ist genau das. Und das kann man nicht schlucken. Das ist etwas, was der Mensch tatsächlich selbst im Kopf auch sehr individuell entwickelt sollte. Und das ist auf deine Frage, hey Stefan, was kannst du jetzt hier an Ratschlägen geben, damit die Mitochondrien jubeln? Das ist ein Teil der Haltung. Und positive Zielmotivatoren, Zielbilder aufzubauen, eine Sehnsucht auch zu entwickeln. Und das ist natürlich auch, je nachdem, mit welchen Menschen wir zu tun haben, rational verankert. Aber es hat eine sehr große emotionale Ebene, die aber eine ultra krasse Kraft auch hat. Und das ist das, was mir so ein bisschen auch fehlt im Bereich Prävention. Da geht es in den Debatten immer um Geld und wir müssen sparen. Und es sind alles so negative Leitmelodien und so das Positive, was drin steckt. Und dass es auch heute schon Spaß macht, sich zu bewegen. Erst recht, wenn man es dann zu zwei, zu dritt, zu fünft macht und dann die soziale Gesundheit dann sogar noch von profitiert. Ja. Das sind Leitmelodien, die aus meiner Sicht viel zu kurz kommen und die aber eine immense Power hätten, wenn sie tatsächlich auch genutzt würden, um Prävention zu einer Massenbewegung im wahrsten Sinne des Wortes auch zu machen.
Ja, schön. Ja, absolut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich hoffe, wir setzen es mal fort, weil ich habe ungefähr ein Drittel meiner Fragen, die ich vorbereitet hatte, jetzt erwähnt. Okay. Es gibt noch ganz viel, aber eine letzte Frage, die auch hier immer ein guter Usus in dem Podcast ist. Wenn wir jetzt mal von deinem Buch abstrahieren, von den Mitochondrien und du jetzt auf die Auf und Abs deines persönlichen Lebens blickst aus einer Metaperspektive. Ja. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Okay, also es soll nichts mit.
Kann es, aber wenn ich, es deine Erkenntnis ist. Aber jetzt
nee,
mal.
Das ist wirklich eine gute Frage, Chris. Und it's all about people. Es geht immer um den Menschen und Beziehungen zwischen Menschen. Ob das jetzt im therapeutischen Setting ist, ob das jetzt im Gesundheitskontext ein Betroffener ist innerhalb seiner Lebenswelt, auch im Arbeitskontext. Ich sitze hier nicht wegen mir, sondern weil ich tolle Mentoren hatte, weil ich eine klasse Familie habe, die ich liebe und die mich liebt. Und it's all about people. Es geht immer um den Menschen. Und das passt vielleicht auch ganz gut, weil aktuell ja die Intelligenzen immer künstlicher werden. Und es ist ein Plädoyer, die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Weil egal was auch in künstlichen Welten passiert, it's all about people.
Und das, wenn ich auch auf mein Leben zurück oder gucken darf, habe ich persönlich auch ein bisschen später entdeckt, weil als junger Mann denkt man nur, oder ich zumindest, an Karriere, an Vorankommen etc. und repriorisiert auch persönliche Beziehungen an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Aber ich darf jetzt lernen, dass man nicht sich für das eine oder andere entscheiden muss, sondern wenn man, sag ich mal, sein Wertesystem präsent hat und immer wieder ein bisschen auch nachkorrigiert und die richtigen Menschen in seinem Leben hat, dann kann man auch beides verfolgen.
Ja.
Also es muss kein Entweder-Oder sein, was, glaube ich, viele Menschen befürchten, dass sie dann eben ihre Ambitionen über Bord werfen müssen oder sowas. Da helfen Kinder, bei mir war es natürlich so, wenn Kinder mal da sind, ändert nochmal einiges. Aber geht, glaube ich, und da kenne ich auch genug Beispiele, geht auch wunderbar ohne Kinder. Soll nicht der Eindruck entstehen, dass Familie oder Kinder der einzige Weg sind, die sozialen Komponente, die du gerade angestimmt hast. Aber ich finde faszinierend, dass genau dieser Punkt, ich höre den sehr oft auf diese Frage, Aber wenn wir uns mal die Longevity-Diskussion, die Biohacking-Diskussion etc. anhören, dann ist es doch eher das Stiefkind, finde ich, in der ganzen Diskussion. Man sagt dann vielleicht noch so als vierten, fünften Punkt, ja, und es gibt diese Harvard-Studie, die gezeigt hat, die glücklichsten Menschen sind die, die stabile Beziehungen haben. Aber dann, wie geht's weiter? Wie schafft man denn die Zeit im Kalender? Wie passt man seine Überzeugungen an, dass man es wirklich im Alltag priorisiert und es nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt? Ja. Ich glaube, da dürfen wir alle auch noch tiefer reingehen, auch da Protokolle, Anwendungshinweise etc. zu geben, dass es auch wirklich im Alltag selbst der ambitioniertesten und gestresstesten und beschäftigtsten Menschen tatsächlich dann auch stattfindet.
Absolut.
Stefan, vielen Dank, dass du hier warst. Es ist eine große Ehre. Ich weiß, dein Terminkalender ist voll. Ich wünsche dir für dein Buch ganz viel Erfolg. Nicht nur dir, dir wünsche ich es auch, aber ich weiß, dass jeder, der dieses Buch durcharbeiten wird, wirklich die große Chance hat, ein gesünderes Leben zu führen. Nicht nur heute, sondern auch in x Jahren. Und damit danke, dass du deine Energie, deine Mitochondrien dafür verwendet hast. Ich weiß selber, wie anspruchsvoll und anstrengend es ist, ein Buch Realität werden zu lassen. Dafür vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder.
Sehr gerne. Danke, Chris.